Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
An der Stelle, wie immer, unser lieb gemeinter Hinweis. Bitte liked und subscribed unseren Kanal, abonniert unseren Kanal, unterstützt unseren kleinen, aber feinen Kanal beim Wachstum. Wir freuen uns immer sehr darüber. Hinterlasst auch gerne Kommentare. Uns interessiert eure Meinung. Wir würden gerne in den Austausch mit euch gehen. Du willst was sagen?
Macht es einfach. Ist nur ein kleiner Klick.
Ja, genau. Und es kostet euch nichts und es hilft uns weiter. Also vielen, vielen lieben Dank.
In dem Sinne, danke vorweg.
Jan, wir sind ja jetzt langsam schon Richtung Auferstehung, Richtung Kreuzigung. Also in so unserer Fastenzeit sind wir schon relativ weit vorangeschritten. Ich sag mal, wir kommen jetzt so in die Endphase, aus christlicher Sicht die Höhephase. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen an der Stelle auch eine Doppelfolge zum Thema Auferstehung, ähnlich wie ihr das von uns schon kennt, über Jesus Christus zu Weihnachten. Also hört da auch gerne nochmal rein, die drei Folgen zu Weihnachten, Mensch, Mythos, Messias. Jetzt wollen wir uns dem Thema aber der Auferstehung von Jesus Christus widmen. Und wie du mir vielleicht schon so ein bisschen anmerkst, das ist ein Thema, das mich sehr berührt, weil das etwas ist, was mich schlussendlich auch zu dem katholischen Glauben gebracht hat. Also die Auferstehung, jeder, der unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich ja quasi erst über einen sehr langen Umweg mich dem christlichen Glauben wieder genähert habe und dann 12 Jahre so mich mit dem katholischen Glauben in Selfmade-Manier irgendwie aneinander gewöhnt und uns miteinander beschäftigt, bevor dann jetzt vor 1,5 Jahren für mich so der Impuls kam, ich möchte in die katholische Kirche eintreten. Nur noch mal so als Hintergrund für die, die das noch nicht wissen. Also ich bin noch relativ frisch in der katholischen Kirche, aber nicht frisch im katholischen Glauben. Und die Auferstehung Jesu war etwas, was mich sehr beschäftigt, berührt, womit ich mich auch sehr viel auseinandergesetzt habe. Das Thema Auferstehung bietet ja nun auch verschiedene Perspektiven, aber lass uns doch von Anfang an anfangen. Wie haben wir denn überhaupt von der Auferstehung von Jesus Christus erfahren?
Also da sind ja natürlich die Berichte, die wir im Neuen Testament in den Evangelien lesen, ganz aussagekräftig. Also ganz anders als zum Beginn des Lebens Jesu, in der wir theologisch, sag ich mal, im Nebel stochern und uns damit auseinandersetzen, ist die Schlussphase des Lebens Jesu ziemlich gut beschrieben. Also er macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Dort kommt es dann zum letzten Abendmahl, es kommt zum Karfreitag und es kommt dann dazu, dass er halt eben Karfreitag gekreuzigt wird, ins Grab gelegen wird. Und am nächsten Tag kommen dann Frauen aus seinem Umfeld an dieses Grab, wollen im Grunde genommen nach dem Rechten sehen und das Grab ist leer. Und dann geht die Botschaft von der Auferstehung los. Schockmoment, wo ist er und was passiert hier gerade?
Was für Erklärungen gab es denn für das leere Grab? Also wie konnte man sich denn das erklären? Also was wissen wir darüber? Wir wissen darüber, wie Maria, die das leere Grab vorgefunden hat, darauf reagiert hat, Maria Magdalena. Aber wie war das für die anderen, das leere Grab?
Ja, es ist ja ein Schockmoment gewesen im Grunde genommen. Das ist ja alles eine Aneinanderreihung auch von Schockmomenten. Also das letzte Abendmahl, das ist noch irgendwie eine Zusammenkunft Jesu mit den Jüngern. Sie essen, sie trinken, aber Jesus gibt denen etwas mit. Nehmt Brot und esst es, trinkt Wein und tut das zu meinem Gedächtnis. Teilt es aus und nimmt andere mit in dieses Gedächtnis. Da werden die Jünger schon irgendwie gedacht haben, oh, irgendwas ist anders. Das ist jetzt hier nicht irgendwie eine Feier, das ist jetzt nicht irgendwie ein Abendessen, das ist, hier stimmt was nicht. Und auch der Dialog, die Unterhaltungen, die es dort gibt, der Verrat Jesu, der sich ankündigt durch Judas Iskariot, dann durchgeführt, da ist eine andere Stimmung in diesem Abendmahlsaal. Mhm. Dann kommt es zur Verhaftung im Garten Gethsemane. Also Judas küsst Jesus, er wird verhaftet. jetzt merkt man schon, oh, da passiert was. Jetzt wird's kritisch. Dann das Gerichtsverfahren, die Verhandlung vor Pilatus. Die Bevölkerung schreit, kreuzigt ihn. Angestachelt durch, ich sag mal, das damalige Establishment des Judentums, Schriftgelehrte, Pharisäer und natürlich auch vor allem die Tempelpriester. Nicht alle Juden, sondern halt eben diejenigen, die das System erhalten wollten, sag ich mal, sorgen dafür, dass Jesus entsorgt wird. Diese Sorge wollen sie schlicht und einfach nicht mehr haben, die sich mit seiner Botschaft verbindet, verkündet. Das ist etwas, was ihnen zutiefst fremd ist, stört, und den wollen sie aussortieren. Und dann kommt es tatsächlich also dann auch zur Kreuzigung und Jesus stirbt. Den Tod eines Menschen mit allen Schmerzen, die damit verbunden sind, vom Verrat angefangen, also dieser menschliche Schmerz, bis hin zum körperlichen Schmerz mit der vorhergehenden Geißelung, dem Einschlagen der Nägel, alles, was damit verbunden ist.
Wie hat man denn seinen physischen Tod konkret festgestellt? Also, dass wir wirklich davon ausgehen können, Jesus ist an diesem Kreuz gestorben.
Also, da, wie gesagt, da muss man schlicht und einfach lediglich in die Evangelien schauen. Er hauchte seinen Geist aus und quasi zur Sicherheit wird noch einmal eine Lanze in seine Seite gestoßen. Das überlebt keiner.
Also die Römer haben auch noch mal auf gut Deutsch gecheckt, ob er auch wirklich verstorben ist.
Ja, genau. Mhm. So, also er schreit auf, Jesus haucht seinen Geist aus, so wie jemand stirbt. Mhm. Ob nun das Pflegebett in einem Krankenhaus, Seniorenheim oder zu Hause oder halt eben am Kreuz. Es wird der letzte Atemzug gemacht. Und einige Zeit später kommt dann noch einmal der Stoß der Lanze in die Seite. Also Jesus ist den körperlichen Tod gestorben. Dann wird er vom Kreuz herabgenommen und in ein leeres Grab gelegt, das ihm ein relativ vermögender Mann zur Verfügung stellt. Also nicht ihm, sondern seinen Angehörigen bzw. seinem Umfeld. Und dann wird ein schwerer Stein davor gerollt und eigentlich ist damit die Sache abgeschlossen. Wenn ich das mal so sagen darf, in zweierlei Hinsicht. Erstens einmal das Leben Jesu, aber auch das Grab. Ein schwerer Stein liegt davor, den wälzt man nicht so einfach weg. Und am nächsten Tag, wie gesagt, kommen einige Frauen zu diesem Grab, wollen nach dem Rechten gucken und sie finden den Stein zur Seite gerollt oder weggerollt und das Grab ist leer. Und die Leinenbinden, mit denen dann der einbalsamierte Leichnam Jesu dort abgelegt wurde, ist nicht mehr da. Die Binden liegen vor und der Leichnam ist weg.
Ja, verrückt, ne? Also wenn man sich das jetzt wirklich mal historisch vorstellt, jetzt nicht nur theologisch, sondern historisch, ein schwerer Stein ist beiseite gerollt, das Grab ist leer, aber es liegen diese Binden, diese Leinengebinde liegen noch da aus der Balsamierung. Das ist doch erstmal sehr verstörend.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch etwas, was die Frauen dann verstört hat. Mhm. Das Grab ist leer. Wo ist Jesus?
Richtig.
Und sie rennen dann zurück, laufen zurück zu den Jüngern, zu den Aposteln und berichten entsprechend darüber.
War das Grab eigentlich, ich frage nochmal nach, eigentlich unbewacht? Oder hatten die Römer da noch Wachen davor abgestellt? Also, oder war das vollkommen auf sich allein gestellt?
Darüber liegt uns nichts vor. Darüber spricht das Neue Testament nicht. Mhm. Darüber habe ich keinen Kenntnisstand.
Also die Römer hatten auch nicht Befürchtungen, dass sich da noch in irgendeiner Form was ändern könnte. In dem Moment, wo sie den Tod festgestellt haben von Jesus, war für sie auch der Fall erledigt.
Im Grunde genommen genau. Der Fall war erledigt. Mhm. Und auch für das Tempelpriestertum, für die Pharisäer und Schriftgelehrten, der ist tot und damit wächst da Gras drüber. Mhm. Und es gibt eine gewisse Leerstelle zwischen dem Tod Jesu, seinem Ablegen im Grab. Dann passiert erst einmal nichts, worüber berichtet wird. Und dann gehen die Frauen zum Grab. Mhm. Und zwischen dem Hineinlegen in das Grab und dem Bericht der Frauen gibt es, wie gesagt, diese Leerstelle. Da wissen wir nicht, was passiert ist. Mhm. Ob das Grab bewacht wurde, ob was auch immer dann da die Fantasie, sag ich mal, möglich macht. Darüber ist nichts hinterlassen, das wissen wir nicht.
Ja, es gibt, das ist ganz interessant, ich habe auch ein bisschen recherchiert bei Historikern, also Gerd Theissen oder John Dominic Crossan, die sehen versuchen diese Auferstehung, weil es halt umstritten ist. Also unter Historikern ist natürlich, nicht nur unter Historikern, sondern generell unter Wissenschaftlern ist dieses leere Grab natürlich eine Herausforderung und umstritten. Aber selbst diese Historiker, die sagen, na, vielleicht ist es einfach nur eine Vision gewesen, vielleicht ist es einfach nur eine Hoffnung gewesen oder eine Sichtweise der Gläubigen. Aber keiner konnte auch anhand der Augenzeugenberichte oder der damaligen historischen Belege es letzten Endes aber widerlegen. Also das heißt, dieses leere Grab gab es.
So wie die Berichte vorliegen, gab es dieses leere Grab.
Ja. Und ja, das ist ja für uns nicht ganz unerheblich, weil ohne leeres Grab keine Auferstehung.
Ja, klar. Ich glaube, es darf auch diese Leerstelle bleiben. Mhm. Also wenn ich jetzt herausfinden würde, was dann da passiert ist zwischen dem Hineinlegen des Leichnams Jesu in dieses Grab und dem Eintreffen der Frauen, dann bleibt für den Glauben kein Platz mehr.
Naja, es ist, wenn du es weiterverfolgst, also der Apostel Paulus wurde ja später auch von Engeln befreit aus der römischen Gefangenschaft. Also das heißt, diese Möglichkeit, sage ich jetzt mal, einer himmlischen Intervention ist ja durchaus auch aus Glaubenssicht gegeben. Also die Möglichkeit besteht ja. Die wird ja auch wieder wiederholt.
Ja klar, aber es ist Annahme im Glauben und nicht aufgrund eines Tatsachenberichtes, Beweise oder von Belegen, wie auch immer. Es bleibt Raum für den Glauben.
Ja, aber wie gesagt, diese Historiker konnten nicht widerlegen, dass es so nicht passiert sein kann. Also auch die faktische Lage ist so, nach damaligen Zeitzeugen, also nicht nur innerhalb der Bibel, sondern auch drumherum, nach Befragungen und nach Möglichkeiten, es ist nicht so, dass man nachweisen konnte, nee, ist auf keinen Fall so gewesen. Es war XYZ, der den Stein weggerollt hat und die den Leichnam rausgenommen haben, um eben dieses Glaubens, um diese Glaubenserfüllung aufrechtzuerhalten.
Ja, okay.
Ja, doch, ich halte das für wichtig, einfach um auch danach das, was danach passiert ist, noch in eine andere Relation zu setzen. Weil sonst könnte man ja sagen, das, was danach passiert ist, ich sag mal, war einfach eine Geisterscheinung, auf gut Deutsch. Ich hätte ja sonst hinterher sagen können, die Auferstehung oder die Begegnungen hätten ja auch geistliche Vision oder Halluzination oder eine Fata Morgana sein können. Aber dieses leere Grab ist für mich schon, ja, das war nicht ganz unerheblich.
Also das ist sogar sehr erheblich.
Ja, deswegen sage ich.
Also das muss man ja klar sagen. Ja. Denn alles das, was danach passiert ist, ist ganz wichtig. Und wenn es alles Visionen gewesen wären oder Halluzinationen gewesen wären, dann wäre es ein bisschen viel gewesen. Da muss man fragen, habt ihr irgendwie Drogen konsumiert, die da irgendwie was Bewusstseinserweiterndes haben?
Genau.
Nein, das ist so nicht. Also da, das ist deutlich, deutlich konkreter. Und die Fülle, sag ich mal, des Erscheinens Jesu nach seiner Auferstehung im Kreis der Jünger ist so viel und so häufig vorkommend, dass das nicht einfach etwas Lapidares ist. Das kann ich mir nicht denken. Und da ist etwas, ich sag mal, Geistgewirktes dabei. So, natürlich ist Jesus den körperlichen Tod gestorben. Und er ist nicht mehr so dabei nach seiner Auferstehung, wie das vorher der Fall gewesen ist. Beim letzten Abendmahl zum Beispiel oder in anderen Begegnungen.
Er ist nicht mehr in der Form physisch so anwesend, wie sie es gewohnt waren.
Und doch ist da ein, ich sage mal, gesundes Empfinden der Gegenwart Jesu nach seiner Auferstehung.
Für mich ist wirklich faszinierend, dass 12 Apostel, 12 enge Vertraute, die engsten Vertrauten von Jesus, nach seiner Gefangennahme, nach seiner Kasteiung, sich in alle Himmelsrichtungen entschwunden sind, in das hinterste Mauseloch gekrochen sind und wirklich ihn auch verleugnet haben, verraten haben, Petrus an erster Stelle. Genau diese 12, ich nenne das jetzt mal Feiglinge, waren nach der Auferstehung die Säulen unseres heutigen christlichen Glaubens, unserer christlichen Kirche, Also da muss ja was passiert sein. Und das, was dazwischen passiert ist, ist für mich die Auferstehung. Und da muss irgendetwas passiert sein, dass diese 12 Feiglinge mutiert sind in die, ja, ich nenne das in das Fundament unseres heutigen Glaubens.
Ich muss einmal kurz intervenieren. Es waren nämlich lediglich 11.
Judas Iskariot. Entschuldigung, du hast vollkommen recht, natürlich, richtig, stimmt. Ja, der Feigling, den habe ich.
Also Judas Iskariot hat sich das Leben genommen.
Ja.
So hat die 30 Silberlinge den Tempelpriestern zurückgegeben,
absolut richtig,
gegeben, denen vor die Füße geworfen, wenn man so will, und hat sich dann das Leben genommen. Später wurde dann Matthias aus dem Umfeld des Jesus zu den Aposteln wieder dazugewählt, um die Zwölferzahl wieder komplett zu machen. Mhm. Aber ja, du hast recht, also da muss irgendwas passiert sein, dass diese Feiglinge im Grunde genommen nach einem Weg, der zur Erkenntnis geführt hat, dazu dann auch führt, dass sie für diesen Glauben an Jesus, der dann der Christus ist, der Auferstandene, der Gesalbte, dass sie für den dann auch mit dem eigenen Leben einstehen.
Soweit jetzt das leere Grab. Wann erfahren wir denn dann das erste Mal aus der Bibel, dass Jesus wieder jemandem begegnet ist, woraus man schließen kann, er ist auferstanden? Also ich weiß, dass das Maria Magdalena war, der ist er begegnet und die ist ja dann relativ aufgeregt auch zu den Jüngern gelaufen und hat gesagt, der ist auferstanden, der ist auferstanden. Und dann ist ja, glaube ich, Petrus zusammen mit den anderen vors Grab gegangen, haben wirklich erstmal das leere Grab festgestellt, aber da ist er ihnen noch nicht als Auferstandener begegnet. Also ich weiß nur die Situation, die als Noli me tangere in die Geschichte eingegangen ist, dass Jesus Maria Magdalena begegnet ist und er ihr quasi gesagt hat, berühre mich nicht, ich bin noch nicht aufgestiegen, du darfst mich noch nicht anfassen. So, das heißt, das, was sie da gesehen hat oder was ihr da begegnet ist, kann ja nicht der physische Körper gewesen sein.
Also es gibt nach der Auferstehung verschiedene Geschichten, in denen Jesus seinen Aposteln oder den Jüngern begegnet, als der Auferstandene. Und da gibt es, wie ich finde, vor allem zwei herausragend interessante Geschichten. Die eine ist die, in der Thomas sagt, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite, wenn ich nicht mit meinen Fingern die Wundmale an seinen Händen und Füßen berühre, glaube ich nicht. So, das ist die eine Geschichte. Und die andere markante Geschichte ist der Gang der zwei Jünger nach Emmaus, die auf dem Weg sind und über das sprechen, was in Jerusalem passiert ist, also das Abendmahl, die Karfreitagssituation und dann das leere Grab. So, darüber sprechen sie und es gesellt sich ein Fremder dazu und spricht mit ihnen. Dann teilen sie auch das Brot miteinander und es gehen ihnen die Augen auf. Also das sind zwei ganz markante Geschichten, wie ich finde, im Neuen Testament, die dann von der Begegnung mit dem Auferstandenen berichten. Es gibt weitere. So, wir können das jetzt nicht alles in diesem Podcast verarbeiten. Das ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Begegnungen. Mir kommt es ein bisschen vor wie Geschichten aufgeschnürt wie auf einer Perlenkette, die entsprechenden Perlen auf einer Schnur sind.
Für mich hat sich das noch ein bisschen anders dargestellt. Also ich habe mich sehr viel mit der Körperlichkeit von Jesus dann mal gedanklich beschäftigt und ein bisschen versucht, also mich zu informieren. Und dieses Noli me tangere ist für mich schon relativ wichtig gewesen, um mir vorstellen zu können, was auferstanden ist von Jesus. Also wie ist Jesus auferstanden? Und dass dieses Noli me tangere, also es taucht ja mehrfach in der Bibel auch auf, dass Jesus dann in Anführungsstrichen sein Antlitz geändert hat, also als er dann mal mit Elia und Moses im Gespräch war, da auf dem Berg noch kurz bevor er im Garten Gethsemane war, dann die Geschichte halt, dass er da auch ein verändertes Antlitz hatte. Und das ist etwas, was ich halt aus meinem spirituellen Weg sehr gut nachvollziehen konnte, weil es gibt also in der spirituellen, mystischen Richtung gibt es das Konzept des Lichtkörpers. Also das heißt, dort gibt es die Auffassung, ja, je göttlicher ein Körper wird, ein physischer Körper, desto mehr kann auch das göttliche Licht durch diesen Körper wirken, sprich er erstrahlt. Und das war etwas, was mir geholfen hat, diesen Auferstehungsmythos, so nenne ich es jetzt mal, mir vorzustellen und für mich greifbar zu machen. Also da konnte ich halt gut mit umgehen. Auch dieses berühre mich nicht, weil das gibt es auch in der spirituellen, mystischen, du darfst diese Körper nicht berühren, nicht materialisieren, weil du sie damit quasi auf dem Irdischen, auf dem Weltlichen festhältst. Es gibt ein Phänomen, was ähnlich ist, nur um das mal zu erläutern. Man sagt zum Beispiel, dass älter werdende oder sterbende Menschen oder Menschen im Sterbeprozess manchmal nicht gehen können, solange die Liebenden noch um sie herum sind. Das heißt, sehr oft versterben die in dem Moment, wo derjenige sich einen Kaffee holt, auf die Toilette geht oder wie auch immer. Also das ist ein sehr mystisches, ein sehr spirituelles Konzept, wo man sagt, okay, da gibt es noch etwas zwischen Himmel und Erde, wo so ein Zwischenprozess stattfindet. Und so stelle ich mir diese Auferstehung dieses physischen Körpers von Jesus vor, dass er quasi, ja, es ist nicht sein Fleisch gewordener Körper, sondern es ist in irgendeiner Form ein göttlicher Körper, der sich dabei in seiner Form gezeigt hat.
Also das ist ganz schwierig zu beschreiben. Und das, was du hier gerade darstellst, ist mit Sicherheit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch schwere Kost, sag ich mal. Das erlaube ich mir schon mal eben einmal einzubringen. Nichtsdestotrotz möchte ich aber auch schon darauf hinweisen, sich mit dem, was du hier gerade skizzierst, durchaus einmal auseinanderzusetzen. Das ist nicht alles, ich sag mal, Spinnerei und esoterischer Humbug, sag ich mal, sondern zu gucken, ja, da ist dieser Jesus, der ganz Mensch ist und ganz Gott, und da wird etwas von Gott auch sichtbar, gerade in diesem Auferstehungsgeschehen. Ob man das jetzt Lichtkörper nennt oder wie auch immer.
Also ich habe das nur zur Verdeutlichung
möchte ich einmal dahingestellt lassen. Aber man spürt ja durchaus bei Personen, die vom Heiligen Geist angesprochen sind, auch erfüllt sind, da spürt man ja, dass da was ist. Und wie gesagt, es geht da nicht um eine Spinnerei oder so etwas, sondern es geht darum, in sich etwas zu haben, was von Gott kommt und halt eben nicht rein verweltlicht diese Dinge zu betrachten, sondern durchaus aus dem Blickwinkel, sagen wir mal, des Himmels es zu versuchen und sich auf diese Art und Weise ranzutasten. Also ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, exakt zu sagen, so und so ist es mit der Auferstehung Jesu gelaufen, seinem Körper, seinem Geist, seiner Seele, wie auch immer, sondern es ist unsere Aufgabe als Glaubende, uns damit auseinanderzusetzen, was ist da möglicherweise passiert, auch mit einem vernünftig rationalen, also Inhalt, aber halt dann eben halt auch göttlich gewirkt, himmlisch gewirkt, Geist gewirkt.
Naja, wir sind ja nicht die Einzige, oder ich bin ja nicht die Einzige, die sich damit beschäftigt hat. Also ich sag mal, der berühmte Künstler Salvador Dalí hat ein Gemälde entwickelt, ja 1958 bereits, The Ascension of Christ, also die Auferstehung Christi, und zeigt da in dem Bild quasi die Auferstehung Jesu aus der Perspektive Gottes. Das heißt, du guckst auf das Bild und siehst die Füße von Jesus von unten. Und je weiter der Körper von Jesus nach oben sich erhebt, umso unsichtbarer wird er. Also das heißt, damit wollte Dalí ausdrücken, dass das ein transzendenter Weg ist, den Jesus gegangen ist. Also das heißt, ein Aufstieg Richtung Transzendenz. Je göttlicher er geworden ist, umso weniger war für dich als Menschen, also das Gesicht von Jesus ist gar nicht erkennbar und gar nicht sichtbar. Es ist, die Füße sind noch sichtbar, weil sie noch relativ nah an der Erde dran sind. Aber je mehr er quasi auferstanden ist und dann später auch aufgestiegen ist, ist das für ihn ein Transformationsprozess hin eines physischen Körpers hin zu mehr göttlicher Transzendenz.
So, und das finde ich gut. Also das finde ich richtig, das auch so auszudrücken. Also schauen wir auf das, was zum Beispiel die Kunst oder die Literatur dazu sagt. Und ich sag mal, verlieren wir uns nicht in der Esoterik, sondern gucken wir auf das, was zum Beispiel, wie gesagt, Kunst und Literatur da konkret uns dann hinhalten. Etwas, was wir nehmen oder anblicken können, lesen können. Auch Kunstwerke kann man lesen. Und wie verarbeiten wir das in unserem Glauben, für unseren eigenen Glauben?
Also Spiritualität ist nicht Esoterik. Also das muss ich einfach mal an der Stelle nochmal ganz deutlich unterscheiden.
Ja, klar.
Das ist ein Esoterik, hat nochmal ein anderes Konzept, aber diese Lichtkörper-Thematiken kommen zum Beispiel auch aus der Yogi-Bewegung. Also das heißt, da gibt es schon auch durchaus andere Parameter.
Ja. Und auch das ist ein Begriff, der uns häufig sehr
nicht kaputt machen.
Naja, du bist ja bei uns.
Mein Weg.
Du bist ja bei uns gelandet innerhalb der katholischen Kirche.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich da gelandet wäre, wenn ich nicht vorher diesen Umweg gegangen wäre, weil der mir sehr viel an Erklärungspotenzial auch geboten hat, was ich so auf den ersten Blick in der katholischen Kirche vielleicht nicht gefunden hätte. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt.
Ja, und ich sehe zu, dass wir also uns eben nicht mit Esoterik oder irgendwie Yogi-Krams auseinandersetzen, sondern mit dem Heiligen Geist, der wirkt. Und indem wir also wirklich von Künstlern aufgearbeitet, noch einmal, als Bild, als Skulptur, als Literatur, einiges ablesen können, was für unseren persönlichen Glauben hochgradig nützlich ist. Also das Bild, das du ansprichst von Salvador Dalí, The Ascension of Christ von 1958, finde ich, ist da eine sehr gelungene Aussage zu.
Ja, es gibt noch etwas aktuellere, die habe ich 2012 in den Deichtorhallen in Hamburg gesehen, eine Ausstellung von Bill Viola. Der hat versucht, die Auferstehung Christi darzustellen als Wasserinstallation. Also das ist eine Wasserlichtinstallation, da liegt also eine Person auf einem Block und wird mit so viel Wasser von oben geflutet, bis der physische Körper anfängt, sich langsam zu erheben. Das fand ich ihn deshalb sehr spannend, als Installation natürlich hochinteressant, gibt es auch auf YouTube, ansonsten gucke ich, dass ich es verlinke. Sehr spannend, sich das anzugucken, wie lange es eigentlich dauert, bis ein physischer Körper auferstehen kann oder sich erheben kann. Also das heißt, so einfach ist es nicht, physikalische Gesetze widersprechen dem, es ist nicht so einfach, einen physischen Körper, die Masse zu bewegen. Also das war schon ganz interessant. Also ich will damit nur sagen, ich bin ja nicht die Einzige, die sich mit diesem Phänomen der Auferstehung und wie kann das sein, wie kann das möglich sein, warum ist das so essentiell, wie kann das passiert sein, wie kann das vonstatten gegangen sein, was haben denn Maria Magdalena und die Jünger und die Emmaus-Brüder gesehen oder auch nicht gesehen, war es mehr ein Spüren oder war es ein Wahrnehmen? Also ich finde, dieses Auferstehungsphänomen, so nenne ich es jetzt mal, ist ja für mich, für meinen christlichen Glauben essentiell.
Und damit sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Es ist ja für mich und meinen christlichen Glauben etwas Essentielles. Und das Ganze, was da jetzt essentiell ist, ist in etwa 2000 Jahre später. Also das, was damals passiert ist, finde ich gut und richtig und wirklich interessant und ich lese es auch gerne, was dort in den Evangelien berichtet ist und dargelegt ist. Wir müssen aber auch im Kopf behalten, es ragt bis in unsere Gegenwart. Und wir beschäftigen uns bis heute und sicherlich auch über das Heute hinaus, also in die Zukunft hinein, mit diesem Thema Auferstehung. Das ist nicht lapidar, sondern es ist klar, essentiell, fundamental wichtig für unseren Glauben. Ohne die Auferstehung, also brauchen wir es nicht.
Ja, ich glaube, es ist auch Petrus gewesen, der gesagt hat, ohne Auferstehung kein Christentum. Also für uns gläubige Christen ist die Auferstehung Jesu natürlich der Anfang gewesen.
Ja, weil es ums Weitermachen geht.
Richtig.
Also
und zwar in einer anderen Form. Deswegen finde ich ja diesen physischen Aspekt auch so spannend.
Ja. Es geht Jesus und dann auch in der Folge den Aposteln, den Jüngern, also auch uns, auch wir sind Jünger, um das Weitermachen, das Weitergeben. Jesus sagt, nehmt Brot, nehmt Wein, esst und trinkt und tut das zu meinem Gedächtnis. Es ist Weitermachen, nichts anderes. Es geht ums Weitermachen. Und die Jünger nehmen diesen Auftrag nach dem Tod Jesu und dem Wahrnehmen des leeren Grabes an und machen tatsächlich weiter. Wenn dieses Grab aber nicht leer wäre, wo wäre dann, ich sag mal, der Spannungsbogen? Wo wäre dann das, was uns in Spannung versetzt, sag ich mal, also was uns eine gewisse Hoffnung gibt, was uns einen gewissen Auftrag gibt, was auch in gesunder Art und Weise unseren Ehrgeiz, unseren Forscherdrang beflügelt, einen Motor gibt, sag ich mal. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und ganz essentiell.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.